Nun, solches Verehren und Opfern als Religion anzusprechen ist, wird davon abhängen, ob man das Kennzeichen des Religiösen im Glauben an Wesen und Kräfte sieht, die selbstständig nach irgendeiner Richtung Wirkungen hervorbringen können, welche der Mensch aus eigener Kraft nicht herbeizuführen vermag, die er aber notwendig herbeizuführen wünscht. Die Wolken oder die in ihnen liegende Kraft spenden den Regen, was kein Mensch vermag. Aber durch gewisse Handlungen, Zauberakte, jene kraftbelebten Dinge zwingen, ihre Gaben zu spenden, beziehungsweise ihre schädigenden Einflüsse zurückzuhalten, das kann er. Darum wird von heutigen Ethnologen die Magie als Ursprung religiösen Glaubens und Tuns angesehen, das Gebet beispielsweise als die höchste Entwicklungsform des Zauberspruchs. Magie in diesem Wortsinn ist Betätigung einer oft durch schwere Übungen und Vorbereitungen zu erwerbenden Kraft, deren wichtigstes Moment mir die intensive Konzentration des Seelenlebens erscheint. Durch sie werden geheime Kräfte des Daseins wach. Mit diesem Begriffsmerkmal ist Magie gekennzeichnet, nicht nur in ihrer primitivsten Form, sondern über die magischen Anschauungen der Renaissance hin bis in die neueste Gegenwart herein, die, wie wir sehen werden, wiederum Verständnis zu gewinnen weiß für diese ursprünglichste aller Potenzen menschlichen Seins. Ob nun Magie als Religion oder deren Anfang bezeichnet werden darf, wird letzten Endes abermals Sache der gelehrten Übereinkunft bleiben darüber, welche Momente man als die ausschlaggebenden für diesen Begriff betrachtet wissen will. Es braucht uns hier nicht zu interessieren. Das, was uns allein beschäftigen, ja innerlich bewegen soll, ist das Erlebnis, das Ursprüngliche, das eine Anderwelt aufweist, unsere intimen Beziehungen zu ihr, unser Leben in ihr. Dazu gehören die Erlebnisse der Magie in hervorragendem Grade. Sie gibt uns den stärksten Erweis für unseres Wesens erhabenen Ursprung nicht nur, sondern auch für dessen weiteres und großes Ziel. In ihrem Kernpunkt ist sie verstandesmäßig, rationalistisch, niemals restlos zu erfassen. Das ist möglich bloß hinsichtlich der äußeren Formen, in der sie sich darstellt, zumal auf Stufen, die vielleicht in der Tat eine spätere, von den Urtiefen bereits entfernte Abschwächung des einstigen Bestandes bedeuten. Wenn zum Beispiel die Kora-Indianer, denen Preuß eingehende Studien gewidmet hat, vor dem Eintritt der Regenzeit auf einem Altar das Himmelsgewölbe mit umsponnener Baumwolle, die Wolken, darstellen, darunter eine Kürbisschale mit dem Bild der Erde, dazu aus ihren Tabakspfeifen rauchen und in endlosen Gesängen schildern, wie die Wolkengottheiten von allen Seiten am Himmel heraufziehen. Wenn diese Primitiven durch solche Darstellungen den Eintritt des Regens herbeizuzaubern meinen, so kann man gewiss sehr vernünftig von Analogiezauber reden und über den psychologisch-logischen Vorgang in der primitiven Psyche dieses Volkes nach bekannten Gesetzen des Seelenlebens sich klar werden. Aber die eigentliche Sache, die eigentümliche Konzentration dieses Seelenlebens, gewisse Rauschzustände, veranlasst etwa durch den Tabak, Selbsthypnose, mystische Verzückung, sind rationell voll entsprechend nicht zu fassen, und die vorstehenden Schlagworte sind nur Zeichen für etwas im Kern Unverständliches, weil nicht zu Verstehendes. In all diesen Dingen, so kindlich bizarr in ihren Formen und Ausdeutungen, oft untermischt mit Schwindel und Trug, sie sich auch geben mögen, liegt ein ungeteilt unmittelbares Erleben. Hier werden Erfahrungen gemacht, die weder vom Intellekt noch vom Gefühl begriffen werden können. Eine Welt von Wirklichkeiten leuchtet hindurch, ewig unzugänglich dem kritischen Urteil. Wesenheiten werden erfahren, die für uns, die sich entfernt haben von den Ursprüngen des Daseins, normalerweise nicht mehr erlebbar sind. Sie werden es erst wieder, wenn es diesem oder jenem unter uns gelingt, für Augenblicke zurückzukehren zu dem naiven Erleben, das weder denken noch fühlen noch wollen, sondern etwas anderes, Umfassendes, einheitlich Quellenhaftes ist. Flachheit und Vermessenheit aber ist es, uns als fortgeschrittener und besser zu dünken, denn jene, eben weil es uns gar so selten gelingt. Wir sind vielmehr die Einseitigen, in dieser Einseitigkeit äußerlich zwar viel stärker, aber auch ärmer als sie. Kobolde, Elfen und Elementargeister, Satyren und Kentauren, Djinns und Devas, Engel und Teufel, sie müssen irgendwie ursprünglich erlebt, geschaut, erfahren worden sein. Nicht so freilich, wie spätere schematische Kunst das nicht Darstellbare darstellen will. Alle Darstellung ist unumgänglich zugeschnitten auf die sinnliche Wahrnehmung, arbeitet mit grob sinnlichem Material und kann nur in ihren genialsten Leistungen erinnern an das Geheimnis, das hinter den Dingen webt.